Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Zuerst gerade zum Hauptthema der heutigen Abendsendung. Durch die Sendung begleitet uns, wie vorhin gesagt, ein Gast, der mit uns zurück und vorher schaut, analysiert und philosophiert. Gestern ist Christine Bigolin, Präsidentin vom Solothurner Kantonsrat, bei uns gewesen. Heute ist es der Thomas Mohr von Erdingen, Chef von der bekannten Luzerner Uhrenmarke Karl F. Bucherer. Thomas Mohr, das Jahr 2009 ist das Jahr der Wirtschaftskrise. Es war generell kein einfaches gewesen, vor allem für die Exportindustrie nicht. Wie stark hat eigentlich die Uhrenindustrie unter dieser Krise gelitten?
Ja, man kann definitiv sagen, dass das Jahr alles andere als einfach war. Man hat, also ich jetzt speziell, habe jetzt ein lachendes und ein Tränensauge. Also wir sind sehr gut unterwegs, auch in Asien, das kann man sagen. Asien, Fernosten, geht immer noch sehr gut, läuft fantastisch. Auch in der Schweiz profitieren wir von dem. Wohingegen in den USA ganz harte Zeiten angebrochen sind, das kann man auch ganz sicher sagen. Die Leute kommen einfach nicht mehr so zu Geld. Leute, also wenn ich von Leuten rede, sind das unsere Geschäftspartner, unsere Händler. Dann auch Russland hat sehr stark gelitten und auch, man hat kürzlich in den Medien können lesen, dass auch der Mittlere Osten, aller voran Dubai, ein bisschen unter dieser ganzen Geschichte leidet. Und das spüren wir natürlich sehr stark.
Sie sind Chef von rund 100 Mitarbeitern, müssen also schauen, dass die Leute irgendwie ihren Job behalten können. Wie stark drückt einem eigentlich die Verantwortung an?
Ja, das macht einem schon immer wieder Sorgen, weil ich sage ganz klar, als Arbeitgeber hat man eine grosse soziale Verantwortung. Und ich habe von Anfang an gesagt, wo die Tourenindustrie schwierigere Gewässer gekommen sind, habe ich gesagt, ich wollte unbedingt verhindern, dass ich Leute abbauen muss. Glücklicherweise haben wir nie so exzessiv gelebt wie andere Uhrenmarken zum Teil. Wir haben geschaut, dass die Kosten unter Kontrolle behalten können. Also wir haben nicht Geld verprasst für Events und das Luxus-Behavior, das Luxus-Zeug, das andere Marken gemacht haben. Und durch das habe ich auch keine Leute mehr abbauen, glücklicherweise. Der Abbau, den ich hatte, war natürliche Fluktuationen, Kündigungen, die ich einfach dann nicht ersetzt habe. Aber ich habe niemanden entlassen müssen.
Auch keine Kurzarbeit?
Nein, haben wir nicht mehr so machen, glücklicherweise. Eben dank dem starken Asien auch.
Zu der Wirtschaftskrise passt vielleicht die Meldung, das Weihnachtsgeschäft in der Region ist zwar noch voll am Laufen, die Sonntagsverkäufe für dieses Jahr sind aber vorbei und trotz der Wirtschaftskrise sei das Geschäft dieses Jahr nicht schlecht gelaufen, sagt der Willi Reinmann, der Geschäftsführer von der Stadt- und Gewerbevereinigung Solothurn.
Also ich kann so viel sagen, das Weihnachtsgeschäft läuft etwa in ähnlichem Rahmen wie letztes Jahr ab. Es hat so gewisse Verlagerungen, dass vielleicht in einer Branche ein bisschen weniger läuft, in der anderen ein bisschen mehr. Aber man kann nicht generell sagen, dass die Leute jetzt kaufunlustiger geworden sind wegen der Wirtschaftskrise.
Ähnlich tönt es auch bei Zentrum Aarau, der Vereinigung der Aarauer Fachgeschäfte. Genaue Auskünfte gibt Zentrum Aarau aber nicht. Die Sonntagsverkäufe hingegen, die sind nur mässig gelaufen, unter anderem auch wegen dem kalten Wetter am letzten Sonntag. Eine durchzogene Bilanz, also im Detailhandel, Thomas Mohr, was sagen Sie zum Weihnachtsgeschäft in der Uhrenbranche? Die ist ja sicher auch wichtig für Sie.
Ja, selbstverständlich. Eben, da kann ich auch nochmal betonen. Ich habe gerade gestern mit den USA geredet. Ich rede natürlich sehr stark auch international. Das ist mein Geschäft. USA, Weihnachtsgeschäft, sagen Sie mir, es gibt kein Weihnachtsgeschäft im Moment. Also da ist überhaupt nichts angezogen. In der Schweiz kann man es noch nicht abschliessend sagen, aber zum Teil sieht es recht gut aus, positiv. Und vor allem in den asiatischen Regionen sieht es sehr gut aus.
Der Thomas Morf, er ist Chef der Uhrenmarke Karl F. Bucherer und heute unser Gast. Ein ausführliches Gespräch mit ihm hören Sie dann später in dieser Sendung. Jetzt zuerst zu weiteren Aktualitäten vom Tag. In der Solothurner Strafanstalt Schöngrün gibt es schwere Probleme mit der Sicherheit. Zu dem Schluss kommt ein Bericht von einer Untersuchungskommission, die heute rausgekommen ist. Es geht um die Vorfälle der Frühling, wo ein Insasse seine 14-jährige Tochter ins Gefängnis eingeschleust hat und dann zu sexuellen Handlungen gekommen ist. Jetzt reagiert der Kanton. Also als eine von der ersten Massnahmen muss der Gefängnisdirektor Peter Fäh seinen Job wechseln. Der Erik Send fasst zusammen.
Der Frühling ist die Strafanstalt Schöngrün in der Presse mit unschönen Wörtern bezeichnet worden. Sechs Knast, Lottergefängnis sind nur zwei von den Attributen. Schlagzeilen gemacht hat Schöngrün, weil ein Insasse seine 14-jährige Tochter in eine Aussenstation vom Gefängnis geschmuggelt hat und dort zu sexuellen Handlungen gekommen sei. Die Insassen von dieser Aussenstation Bleichenberg haben ausserdem einen Schlüssel vor Eingangstüren gehabt, den haben sie von einem Gefängnismitarbeiter bekommen. Wie hat es aber überhaupt so weit kommen? Die Regierung hat, um das herauszufinden, eine Untersuchungskommission eingesetzt. Nach einem halben Jahr Arbeit ist sie zum wenig überraschenden Schluss gekommen, dass es im Gefängnis Schöngrün gravierende Sicherheitsmängel gäbe. Der zuständige Regierungsrat Peter Gomm.
Wir haben die Sicherheitsmängel, die auf erste Sicht gesehen waren, die hat man sofort behoben. Also ich glaube, es war ein richtiger Entscheid und das wird von der Kommission auch bestätigt, dass man die Aussenstation in Bleichenberg geschlossen hat.
Und dann gibt es aber noch viele andere Sicherheitsmängel, die man noch nicht so schnell hat beheben konnte. Einer davon ist zum Beispiel, dass der Gefängnisdirektor Peter Fäh kaum präsent war im Schöngrün, weil er auch noch Direktor vom Schachen zu tätigen ist und nebendran das ganze Projekt vom Gefängnisneubau leitet. Im Bericht der Untersuchungskommission steht unter anderem:
Ein bezeichnendes Beispiel, wie die Gesamtführung nicht funktionierte, ist die Tatsache, dass Direktor Peter Fäh während angeblich einer Woche von seinen Kaderleuten nicht über die Hinweise auf ein gravierendes Sicherheitsproblem in Bleichenberg und die von ihnen getroffenen Massnahmen orientiert worden sein will.
Das Klima unter den Gefängnismitarbeitern war also so schlecht, dass sie ihren Direktor eine Woche lang nicht einmal über den Fall vor 14-Jährigen informiert haben. Fehler gemacht wurden sie aber auf allen Ebenen, steht im Bericht weiters. Und auch einzelne Mitarbeiter haben geschlafen, aber nicht ihre Dienstpflicht verletzt. Eine Konsequenz ist jetzt immerhin gezogen worden, wenn auch nur halbherzig. Der Peter Fäh bleibt nicht mehr lang Gefängnisdirektor, seine Stelle wird ausgeschrieben. Der Regierungsrat Peter Gomm zu seiner neuen Stelle als Stabsmitarbeiter.
Dort ist, glaube ich, das Wichtigste, dass er keine direkten Führungsfunktionen mehr ausübt. Das ist gewährleistet. Auf der anderen Seite wird dem Kanton seine 20-jährige Erfahrung zur Verfügung stehen, die er in verschiedensten, vor allem inhaltlichen Arbeiten geleistet hat gegenüber dem Konkordat.
Der Peter Fäh bleibt also trotz allem weiterhin im Strafvollzug vom Kanton Solothurn. Und bis man einen Nachfolger gefunden hat, bleibt er auch weiterhin noch Gefängnisdirektor.
Gegen die zwei Insassen und ein ehemaliger Mitarbeiter vom Gefängnis Schöngrün ist übrigens Anklage erhoben worden. Sie müssen noch vor Gericht. Thomas Morf, die Führung der Strafanstalt hat versagt und muss jetzt gehen. Ist das für Sie nachvollziehbar?
Ich denke schon. Wichtig ist, ich meine, speziell was so Strafvollzug anbelangt, das braucht halt schon eine gewisse Kontrolle, es braucht eine gewisse Führung. Also nicht eine gewisse Führung, es braucht die Führung, ganz klar. Man hat es dort mit Delinquenten zu tun, die brauchen auch Vorbilder in dem Sinn, auch die Justizbehörden und die Leute, die dort arbeiten auch, das muss klar geregelt sein, da hat man weniger Toleranz wahrscheinlich, als man irgendwo in der Privatwirtschaft hat, da kann man mal etwas vielleicht auch mehr durchgehen lassen, und ich denke, ja, das ist für mich absolut nachvollziehbar und es braucht da wirklich auch irgendeine Korrekturen.
In der Wirtschaft, wenn jemand versagt auf Führungsebene, dann haben die häufig noch einen goldigen Fallschirm, also eine Abfindung, die es uns manchmal fast die Haare hinterher strahlt, wo wir als Normalbürger fast nicht verstehen können. Was sagen Sie zu dem?
Ja, ich habe da natürlich auch gewisse Fragezeichen. Wir sind ein patronal geführtes Unternehmen, also wir haben einen Besitzer und das gibt es bei uns jetzt in dem Fall nicht. Also ich kann definitiv sagen, ich habe das nicht. Ich finde das auch nicht unbedingt angemessen, wenn ich da von Beträgen höre, dass irgendjemand einen schlechten Job gemacht hat und dann kommt da noch irgendwie der goldige Fallschirm über, dann finde ich das auch ziemlich vermessen. Man ist gezahlt für eine Leistung und die Leistung hat man zu bringen. Als höheres Kader oder als Topmanager hat man auch ein entsprechendes Salär und das Salär sollte der Leistung gegenüberstehen. Da braucht es nicht nochmal eine spezielle Abfindung, wenn jemand einen schlechten Job gemacht hat und versagt. Also die amerikanischen Verhältnisse finde ich irgendwo durch nicht okay.
Gut, zu einem ganz anderen Thema. Die Abstimmung von Ende November über das Aarauer Stadtmuseum Schlössli ist gültig. Der Kanton hat eine Beschwerde gegen die Abstimmung abgelehnt. Gegner von der Vorlage haben in dieser Beschwerde kritisiert. Sie sagen im Abstimmungsbüchlein nicht recht zu Wort gekommen. Die Kritik stimme zwar tatsächlich, sagt der Martin Süss von der Gemeindeabteilung beim Kanton. Es hat aber das Abstimmungsresultat nicht verändert.
Also wir haben festgestellt, dass im Rahmen von dieser Abstimmung eigentlich relativ ein harten Abstimmungskampf stattgefunden hat. Also es sind da jene Leserbriefe veröffentlicht worden, sodass wir eigentlich davon ausgegangen sind, dass auch die Argumente, die gegen die Vorlage gesprochen haben, schlussendlich auf dem Tisch gelegen sind und man vermutlich nicht kann sagen, es hätte jetzt jemand das absolut nicht gewusst.
Bei der Abstimmung ist es um einen Kredit von knapp 14 Millionen Franken gegangen, zum Saarauer Stadtmuseum Schlössli zu sanieren und auszubauen. Die Aargauer Gemeinden konnten im letzten Jahr Schulden abbauen. Die Schulden pro Kopf sind letztes Jahr auf 260 Franken gesunken. Das sind fast 20% weniger als noch 2007. Das zeigt die Gemeindefinanzstatistik vom Kanton Aargau. 83 Gemeinden haben aber 2008 ein Defizit in der Rechnung. Alles in allem haben sie über 130 Millionen Franken Defizit gemacht. Die SVP vom Kanton Solothurn überlegt sich, einen eigenen kantonalen Wirtschaftsverband zu gründen. Die Verbände, die es schon gibt, also der Kantonal Solothurnische Gewerbeverband und die Solothurner Handelskammer, die tügen sich nicht mehr richtig für das Gewerbe einsetzen. Sie sind stark FDP- und CVP-lastig. Die Arbeiten, um einen eigenen Wirtschaftsverband zu gründen, sind schon voll am Laufen, schreibt die SVP. Der neue Verband soll die wirklichen bürgerlichen Interessen im Gewerbe vertreten. Und jetzt zu etwas ganz anderem. Die Operette, der Graf von Luxemburg von Franz Lehár, ist auf der Bühne immer ein sicherer Wert. Schon bei der Aufführung zu Wien, exakt vor 100 Jahren, hat die Operette einen riesen Erfolg können feiern, wie schon vorher ein anderes berühmtes Stück vom Lehár, die lustige Witwe. Jetzt kommt der Graf von Luxemburg auf die Bühne vom Stadttheater Solothurn. Die Barbara Peter ist schon vor einer Woche zu Biel schauen und hören.
Ein Spiel um Liebe, Täuschung und Verwirrung, wie sich's gehört für eine richtige Operette. Ort der Handlung ist zuerst das Atelier von einem armen Maler, dann ein mondäner Nachtclub und am Schluss ein Hotelhaue, wo sich alle suchen und finden. Der Mittelpunkt der Geschichte ist die schöne Sängerin Angelique. Deren ihre Verehrer ist Konsul und will unbedingt, dass die junge Künstlerin in seine Kreise, sprich in die adligen Kreisen, aufsteigt. Er fädelt für seine Angelique eine Proforma-Hochzeit mit einem Grafin. So soll sie zur Gräfin werden und dann endlich vornehm genug für ihn. Aber natürlich geht der Plan nicht auf. Da nützt es auch nichts, dass die Angelique und der Graf mit verbundenen Augen ihre Ringe tauschen. Es reicht, dass die zwei sich hören. Es wird geschwelgt und geschmachtet und gleich versinkt er oben im Kitsch. Das liegt auch an der Musik von Lehár, die viel mehr bietet als nur eine süsse Walzerseligkeit. Was als Spass anfängt, entwickelt sich immer mehr zu einer richtigen Liebesgeschichte. Und wo am Anfang nur Neckereien gestanden sind, entstehen auf einmal echte Gefühle. In Szene gesetzt wird der Graf von Luxemburg von Thomas Schulte-Michels, der letzte Saison auch schon eine rasante und amüsante Pericole auf die Bühne gebracht hat. An die kommt er das mal nicht ganz her. Und das liegt auch am Stoff. Die Wiener Operette haben es eben wirklich in sich. Eine strahlende Stimme allein gelangt hier nicht. Man muss als Protagonistin auch noch eine richtig gute Komödiantin sein. Dabei sollte alles ganz leicht wirken. Und das ist halt am schwierigsten. So kommen ein paar von den Ensemblemitgliedern zeitweise ein bisschen an ihre Grenzen. Aber weil sie mit so viel Engagement und so viel Charme dabei sind und weil sie ihre Partien gesanglich prestieren, ist die Bilanz am Schluss eben gleich positiv. Und der Graf von Luxemburg ein vergnüglicher Theaterabend.
Solothurn-Premiere von der Operette Graf von Luxemburg ist morgen Abend um 7:30 im Stadttheater Solothurn. Weitere Aufführungen in Solothurn sind am 7. und am 9. Januar geplant. Thomas Morf, irgendwo habe ich gelesen, dass Sie gerne Musik haben. Wie haben Sie es persönlich mit Operetten?
Ja, gut, das kann ich ganz ehrlich sagen. Das ist nicht etwas, was ich bevorzugt höre. Ich höre klassische Musik, vielfach am Samstagmorgen. Das tut mir gut. Aber Operetten eher nein.
Was ist denn Ihr Stil? Also Klassik am Morgen, Samstagmorgen und unter der Woche?
Ich bin ein grosser Fan Und ich bin ein Kind von den 70er Jahren mit echter Rockmusik. Ich höre sehr viele so Led Zeppelin oder so Progressive Rock wie Genesis oder Manfred Mann. So alles in diesem Prog-Rock-Stil. Das ist etwas, das sehr komplexe Arrangements hat, sehr, sehr tief, viel Tiefgang hat und enorm hohes Know-how von den Mitgliedern von diesen Bands fordert. Und die können wirklich Musik machen. Und sie ist authentisch und echt.
Und jetzt ist es 14 Minuten vor 6 Uhr. Sie hören das Regionaljournal Aargau Solothurn auf der RS1. Vor und nach der Weihnachten zu Abend immer mit besonderen Gästen, wo wir mit ihnen zurück und vorne schauen, philosophieren, diskutieren. Gast heute ist also der Thomas Morf, CEO von der Uhrenmarke Karl F. Bucherer von Luzern. Thomas Morf, 45 sind Sie aufgewachsen, zu Untersiegental. Die Lehre haben Sie zu Baden bei der BBC gemacht und heute sind Sie also Chef von einer weltbekannten Uhrenmarke. Chef sein, was ist das für Sie? Was bedeutet das für Sie?
Chef sein ist manchmal, es ist anspruchsvoll, weil auf der einen Seite musst du musst eine Vision haben für eine Marke, du musst eine Vision haben für ein Unternehmen, du bist global tätig, du hast Mitarbeiter, also du musst ein Mehrkämpfer sein, du musst mehrere Disziplinen beherrschen. Ganz wichtig ist, Chef sein heisst, du musst auch Vorbild sein. Wenn die Mitarbeiter nicht an den Chef glauben, geht's nicht. Der Chef muss mit gutem Vorbild vorangehen. Es klingt immer alles so logisch, aber es ist es eben nicht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz ein wichtiger Aspekt, dass Mitarbeiter im Chef jemanden sehen, wo sie das Gefühl haben, doch, hinter dem können wir nachlaufen. Das ist nicht irgendeiner, wo man dann nachher in den Abgrund stürzt. Und das hat sehr viel mit Authentizität zu tun, das hat sehr viel mit Know-how zu tun, das hat sehr viel mit Glaubwürdigkeit zu tun. Und wie ich vorhin gesagt habe, als Chef ist man ein Mehrkämpfer.
Vor 30 Jahren bin ich Ihr Lehrer gewesen, zu Untersiegental an der Sekundarschule. Offenbar bin ich ein gutes Vorbild gewesen, dass Sie so weit gekommen sind, wie Sie jetzt gekommen sind.
Also definitiv haben Sie sehr viel Geduld bewiesen mit mir und mit meinen Kollegen. Also wenn ich mir so ein paar Episoden zurückerinnere, dann muss ich sagen, das kann ich auch heute noch sagen und all denen, denen ich das erzählt habe, dass ich heute Abend hierher komme, habe ich gesagt, wow, der Herr Kapell hat wirklich Nerven mit uns gehabt und der ist auch in schwierigen Zeiten hat er wirklich nie die Nerven verloren und hat mit uns also, hat das super gemacht. Da muss ich wirklich sagen, das ist eine grosse Erfahrung gewesen. Und sicher auch haben sie, das hat uns auch geprägt. Wenn ich an einen guten Lehrer muss zurückdenken, dann kann ich definitiv sagen, das ist der Andi Kapell gewesen, ja.
Danke für die Blumen. Letztes Mal hätte ich allerdings nie gedacht, dass Sie mal so einen wichtigen Posten können übernehmen. Sie sind, Sie haben es immer ziemlich leicht genommen. Ich würde fast sagen, heutzutage Sie sind eigentlich ein fauler Schüler gewesen.
Ja, das sage ich auch immer. Ich habe zu selber Zeit habe ich ganz andere Prioritäten gehabt. Die Schule war für mich mehr oder weniger etwas gewesen. Das war eine Pflicht gewesen, eine notwendige Pflicht. Bin ich lieber ins Jugendhaus, gehe Musik hören. Musik war eine grosse Passion gewesen, schon dort. Man hat so Sachen gemacht, eben mit den Töffeln rumgefahren, man ist lieber mit den Kumpels rumgehängt. Ich habe dann irgendwann gemerkt, das langt nicht. Und ich habe mir dann irgendwann gesagt, ich habe einen gesunden Ehrgeiz, das kann ich sagen. Ich bin dann nachher auch weiter in die Schule. Ich habe bis zum Betriebsökonom habe ich dann das durchgezogen. Ich bin zu Abend in die Schule. Ich habe es dann nicht auf die leichte Schulter genommen. Das ist richtig, ich war ein fauler Schüler gewesen. Aber im rechten Moment habe ich dann wirklich angefangen, die Töpfe schiessen, wie man so sagt, als Stürmer.
Wer hat denn dafür gesorgt? Die Eltern oder wer?
Ja, der Vater ist natürlich der Vater. Der Vater hat immer wieder gesagt zu seinen Söhnen, es langt einfach nicht nur so eine Basisausbildung, ihr müsst etwas machen, ihr müsst Sprachen lernen, ihr müsst auch euch weiterbilden. Und das habe ich dann einfach nachher gemacht, aus dem eigenen Antrieb. Aber ich habe natürlich schon meinen Vater gesehen als Vorbild. Er hat ein Ingenieurstudium gehabt und hat in dem Sinne schon ein Vorbild gewesen. Wie man das so immer macht, der Vater, der ist recht nach einem gewissen Zeitchen, oder? Wenn der Vater etwas sagt, dann nachher hat man am Anfang immer das Gefühl, nein, das ist ja gleich. Aber
wenn Sie jetzt nochmal jung könnten sein, würden Sie das anders machen?
Selbstverständlich. Ich würde es wahrscheinlich auf einem einfacheren Weg machen. Ich würde das wahrscheinlich auf einem direkteren Weg machen. Aber ich darf nicht vergessen, ich vergesse nie, was ich heute mache. Wir haben sehr viel mit Technik zu tun, Mikromechanik. Ich habe einen technisch-mechanischen Beruf gelernt. Und das hilft mir enorm stark, heute zu verstehen, wie die Mikromechanik funktioniert. Ich habe höhere technische Affinität und das hilft mir im jetzigen Job eben nicht nur die betriebswirtschaftliche Kenntnis, sondern eben auch die technische Kenntnis. Und die Kombination ist eben, ja, das ist heute eine gelungene Kombination für mich und eben auch, um den Job gut zu machen.
Und warum gerade Uhren?
Ich habe nochmal eins, ich habe eine sehr grosse technische Affinität. Uhren haben mich schon als junger Bub fasziniert. Ich habe das immer etwas Schönes gefunden. Es ist für mich auch ähnlich eine mechanische Uhr wie ein Automotor. Auch da, Technik fasziniert mich. Und ich habe immer gesagt, was ist denn, was für eine Industrie ist denn eine Kernindustrie von der Schweiz, die Technik hat? Es ist nicht die Automobilindustrie. Die kommen ja von außen nach innen. Es ist die Uhrenindustrie. Und ich bin ja vorher in der Informatik gewesen. Ich habe dann gesagt, ich habe kein Interesse mehr, da die grauen Boxen zu verkaufen. Es hat mich wirklich geplagt, in der Software- und Hardware-Branche zu sein. Und dann habe ich mal einmal gesagt, ich mache etwas komplett anderes. Bin auch für die Hälfte vom Lohn dann arbeiten und habe wirklich von Grund auf etwas Neues angefangen zu machen. Ich habe dann auch die Chance bekommen. In einer Uhrenfirma etwas zu machen. Ich war dann sehr schnell viel im Ausland gewesen und habe so auch meine Erfahrungen gesammelt. Ich habe einige Jahre im Ausland verbracht. Ich habe in Asien gewohnt. Und das hat mir auch das nötige Rüstzeug gegeben, um eben auch den neuen Job bei Karl F. Bucher, die ganze Neupositionierung, den weltweiten Aufbau können, voranzutreiben.
Also wenn ich da schaue, Karl F. Bucherer, die Uhren sind eher im oberen Preissegment, sage ich mal, von 5'000 bis 30'000 Franken. Wer kauft sich so eine Uhr? Wer kann sich so eine Uhr kaufen?
Ja, heutzutage, das ist, würde ich jetzt mal sagen, alle die, die gerne etwas Schönes wollen, etwas Gutes tun, etwas, das nachhaltig ist, etwas, das langfristig ist, wenn sie eine Uhr kaufen. Und das ist ja schön daran, einer schönen Uhr. Sie kaufen etwas, das sie weitergeben können. Das ist etwas. Die Mikromechanik funktioniert immer. Wenn Sie jetzt aber Elektronik nehmen, die einen Preiszerfall hat, gehen Sie mal irgendwie einen Plasma-Schirm kaufen. In einem Jahr hat der nichts mehr Wert. Eine mechanische Uhr behaltet sehr stark den Wert. Man kann etwas weitergeben und die Freude wird über Generationen weitervererbt. Und das ist ein Handwerk mit sehr viel Leidenschaft. Es ist ein Handwerk, das sehr viel Energie von diesen Uhrmachern, von diesen Konstrukteuren, von diesen Konstrukteuren drin steckt. Und es hat etwas mit Seele. Es ist etwas mit Seele da. Es ist einfach nicht ein elektronisches Produkt, wo, ja, das brauchen sie und dann ist es nicht mehr gut und wenn es weg ist, dann rühren sie es fort, das können sie immer wieder reparieren lassen. Und darum sehen sie das auch an Auktionen, gute Uhren behalten ihren Wert.
Trotzdem, es ist schon ein ziemlicher Luxus, eine Uhr für 30'000 Franken zu kaufen, das kann sich wahrscheinlich nicht jeder leisten. Thomas Morf, Sie bewegen sich da ein bisschen im Leben zusammen mit denen, die im Luxus leben, also mit den Reichen und Schönen sozusagen. Wie geht man mit dem um?
Schauen Sie, ich habe eine einfache Herkunft. Meine Eltern haben mir gute Werte mit auf den Weg gegeben. Mein Vater hat immer gesagt, lass dich nicht blenden, lass dich nicht irgendwie beeinflussen von diesen schönen Sachen. Das ist alles back to the roots oder basics. Musst du immer wieder wissen. Musst wissen, dass du den Boden nicht unter den Füßen verlierst. Ich denke, natürlich habe ich auch gerne schöne Sachen, aber es ist nicht so, dass ich das irgendwie exzessiv lebe. Für mich hat eine schöne Uhr viel mehr mit der Leidenschaft von mir selber als mit Mikromechanik als Schmuckstück zu tun. Und ich denke, für mich stellt sich die Frage gar nicht. Ich habe sicher viele Leute kennengelernt, berühmte Leute. Ich habe einen Haufen Leute kennengelernt, wo ich muss sagen, nein, die können 100-mal mehr Geld haben als mir. Aber wenn ich dann ihr Leben sehe, würde ich nie wollen tauschen. Ich gehe gerne wieder mal auf Untersiegental zurück. Wenn ich meine alten Freunde sehe,
was ist denn für Sie Luxus?
Luxus ist, ja, das ist natürlich individuell. Für mich ist ganz sicher Luxus haben, ist meine Musse können zu frönen. Wenn ich heimkomme, wenn ich Musik höre, ich stelle ab beim Musikhören, ich spiele Schlagzeug, ich gehe regelmäßig in Schlagzeugstunde. Das ist für mich Luxus. Luxus äußert sich mich nicht nur materiell. Luxus ist, wenn ich etwas machen kann mit schön, dass ich jetzt mit Ihnen da kann sein und mit Ihnen über das reden, das gefällt mir, das ist schön. Mit guten Freunden ein Bier trinken, das muss nicht immer materiell teure Sachen sein. Das sind Faktor Zeit, das werden Ihnen viele Leute sagen, aber es ist tatsächlich so, wenn man Zeit hat, sich schönen Sachen zu widmen, wo man echt Freude hat, wo einem etwas weitergeht, wo man mit Leuten, ich bin sehr gerne mit Leuten zusammen, ich bin sehr gerne mit guten Leuten, mit qualitativ guten Leuten zusammen, und das tut sich nicht definieren über Geld und Status und Macht, überhaupt nicht.
Schauen wir noch ein bisschen führen. Also, Sie haben gesagt, am Anfang der Sendung, die Krise hat auch Bucherer getroffen. Mhm. Aber nicht so stark wie andere, weil sie eben nachhaltig arbeiten, weil sie eben nicht einfach so ins Blaue raus arbeiten. Wie sieht es denn aus für das nächste Jahr, für die nächsten Jahre?
Also ich denke, bei KLF Bucherer, wir sind sehr gut aufgestellt. Wir haben, so wie es aussieht, ich habe natürlich keine Kristallkugel, wo ich das genau kann sagen, die Problemmärkte werden problematisch bleiben. Ich glaube nicht, dass in Amerika eine Erholung wird stattfinden, ganz klar nicht. Aber wir haben, in Asien haben wir wirklich eine sehr starke Präsenz. Wir sind sehr mutig gewesen, auch schon früh auf China zu gehen. China ist wirklich der Wachstumsmarkt, und die Marken, wo das auch verpasst haben, auf China reinzugehen, das wird länger gehen jetzt, und das wird kostspieliger sein, und die Karten sind mittlerweile schon recht gut verteilt, und der Chines, auch wenn er zum Beispiel reist, der Chines kauft jetzt auch in Dubai, der Chines kauft sehr stark in der Schweiz. Gruppenbucher, der Detailhandel bei Bucher profitiert sehr stark von den Chinesen, die da reinkommen, weil es eben auch die Marke KLF Bucher kennt, weil eben der Name Bucher auch sehr stark verankert ist. Und von dem Aspekt her gesehen, ist unsere Gruppe sehr gut aufgestellt.
Ganz kurz noch, wir sind schon fast fertig. Weihnachten steht vor der Tür. Was bedeutet Ihnen Weihnachten?
Ja, schauen Sie, ich habe keine eigene Familie, aber meine Partnerin hat zwei Kinder. Die sind zwar mittlerweile auch nicht mehr ganz jung, sind 19 und 16. Wir machen das ihrer Familie. Meine Eltern leben leider nicht mehr. Es ist mir noch wichtig, dass ich auch mit meinen Brüdern zusammenkomme, und wir werden das bei meiner Partnerin daheim machen, weil sie wohnt genau in der Mitte zwischen Thurgau und Aargau, und dann kommen meine beiden Brüder mit ihrer Familie kommen dann zu uns, und wir werden das entsprechend feiern. Und das ist mir schon wichtig, dass ich mit den Brüdern eine gute Weihnacht feiern, und ja.
Thomas Morf, danke vielmals, dass Sie zu uns gekommen sind. Und jetzt ist es 6:03 gewesen. Sie hören das Regionaljournal Aargau Solothurn auf DRS1 und auch mit dem Wichtigsten vom Tag. In der Solothurner Strafanstalt Schöngrün gibt es schwere Probleme mit der Sicherheit, der Organisation und der Führung. Zu dem Schluss kommt ein Bericht von einer Untersuchungskommission, die heute rausgekommen ist. Jetzt reagiert der Kanton. Als eine der Massnahmen muss der Gefängnisdirektor Peter Fäh seinen Job wechseln. Die Abstimmung von Ende November über das Aarauer Stadtmuseum Schlössli ist gültig. Die Aargauer Regierung hat eine Beschwerde gegen die Abstimmung abgelehnt. Die Gegner der Vorlage haben kritisiert, sie seien im Abstimmungsbüchli nicht recht zu Wort gekommen. Die Kritik stimme zwar tatsächlich, heisst es jetzt beim Kanton, es habe aber das Abstimmungsresultat nicht verändert. Die Aargauer Gemeinden haben im letzten Jahr Schulden abbauen. Die Schulden pro Kopf sind letztes Jahr auf 260 Franken gesunken. Das sind fast 20% weniger als noch 2007. Das zeigen die Gemeindefinanzstatistiken vom Kanton Aargau. 83 Gemeinden haben aber 2008 ein Defizit in der Rechnung. Alles in allem haben über 130 Millionen Franken gefehlt. Zum Wetter mit der Prognose von Thomas Kleiber von SF Meteo.
Heute Nacht kommt es regnen. Gegen den Morgen hin rüttelt dann auch eine Zeit lang einmal der Wind an den Fensterläden. Es kann vor allem im Freiamt dabei sogar Sturmböen geben. Morgen Morgen gibt es dann also die letzten Regengüsse, respektive oberhalb von 600 Metern schneit es einmal. Dann aber reissen die Wolken schnell auf und eine Zeit lang sieht man sogar die Sonne. Dann macht es aber im Laufe des Tages immer mehr wieder zu. Die Temperaturen sinken heute Nacht auf etwa 2 Grad, morgen Nachmittag gibt es einen Höchstwert um die 6 Grad, auf dem Weissen Stein oben gibt es 0 Grad. An Heiligabend hat es häufig Wolken und in vielen Regionen tut es auch mal regnen. Am häufigsten nass wird es dabei im Schwarzbubenland. Temperaturen kommen den Tag durch wieder auf etwa 6 Grad.
Regionaljournal Aargau Solothurn, verantwortlich für die Sendung, der Roman Portmann. Am Mikrofon verabschiedet sich der Andreas Kapau. Die Sendung können Sie gratis als Podcast abonnieren. Mehr dazu finden Sie unter regionaljournal.ch. Das nächste Regionaljournal Aargau Solothurn hören Sie wieder morgen Morgen um 6:30.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.